Ja, jetzt vor Mittagessen möchten wir noch den letzten Vortrag starten. Dazu begrüßen wir ganz herzlich den Uwe Berger und er möchte uns erklären, ob es sinnvoll ist, JSON-Daten in SQL-Datenbanken abzulegen.
Ob es sinnvoll ist, müssen wir mal sehen. Kommt immer drauf an. Ja, Pech. Ist gleich Mittagspause. Sprich also, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, euch zu ermüden, aber schauen wir mal. Okay. Wie bitte? Okay. Ich bin dafür berühmt, meine Vorträge zu überziehen, deswegen ist das ganz gut. Vielleicht haben Sie mich deswegen auch schon an die Mittagspause gelegt, keine Ahnung. Okay, JSON-Daten in SQL-Datenbanken. Mal kurze Frage, wer hat denn schon mal so einen Spaß gemacht? Okay, vielleicht unterhalten wir uns dann während des Vortrages darüber. Vielleicht habt ihr ein paar sinnvolle Anwendungsfälle.
Kann man auch XML-Daten?
Wie bitte?
Kann man auch XML-Daten?
Weiß ich. Aber JSON-Daten waren für mich interessanter. Okay, vielleicht ganz kurz zu mir. Im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler in einem, ohne jetzt Werbung zu machen, in Deutschlands größten Druckmaschinenhersteller, der nicht MIM Roland heißt. Ach, die gibt es ja gar nicht mehr, okay, aber ist egal. Gut, also ich bin halt Softwareentwickler für PPS-Systeme, Produktion, Planung und Steuerung. Auf Neudeutsch heißt das jetzt, glaube ich, Manufacturing Execution Systems. Also irgendwo da, wo Kisten bewegt werden, Stahl bewegt wird, Fahrzeuge bewegt werden. Regalfahrzeuge bewegt werden. Das ist so mein Metier, was ich da in der Firma mache als Softwareentwickler. In meiner Freizeit spiele ich viel mit Hardware und Software rum. Wer Vorträge von mir kennt, der weiß das. Und ja, mit Linux beschäftige ich mich seit 95, bin also schon ein bisschen älter. Organisiert bin ich in der Brandenburger Linux User Group. Bevor jetzt die Frage kommt, das ist die Stadt Brandenburg. Und nicht das Land Brandenburg. Ja, und meine E-Mail-Adresse. Okay, warum habe ich mich damit beschäftigt? Oder andersrum. Normalerweise, um ein Datenbankmodell zu machen, also dieser komische blaue Kasten, ich hoffe, man sieht es nicht, weil das Bild ist irgendwo geklaut, was es da ist. Um ein wunderschönes Datenmodell zu machen, sollte man, wenn man es richtig macht, auf jeden Fall natürlich Daten haben, die Datenstrukturen verstehen und auch Anwendungen haben, Anwendungsfälle, damit man sinnvollerweise ein Datenbankmodell erstellen kann. Das Problem ist jetzt, was ist, wenn ich zwar die Daten habe, und aber noch gar nicht die Anwendung dafür. Nach meiner Theorie jetzt gerade, dann sieht es auch schlecht mit dem Datenbankmodell aus. Kann man jetzt drüber streiten, aber das war für mich damals die Motivation gewesen, warum ich mich da voriges Jahr oder vor anderthalb Jahren mal mit dem Zeug beschäftigt habe, JSON-Daten in SQL-Datenbanken abzulegen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe ganz viele Sensoren bei mir da im Haus und auf meinem Grundstück und meine Rechner funken da ständig irgendwas durch die Gegend und generieren JSON-Daten, wo ich aber noch nicht die Anwendung dafür hatte, als die anfallen. Oder noch der ganz extremste Fall ist, ja, jetzt hat man da so einen Temperatursensor und dann kauft man sich ein halbes Jahr später einen anderen Sensor oder will den anbinden oder hat noch ganz andere Dinge vor mit diesen Sensoren und plötzlich senden die statt Temperatur und Luftfeuchtigkeit eben halt auch noch einen Druck und keine Ahnung, was sie noch alle senden. Da müsste ich ja jedes Mal das Datenbankmodell anpassen. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, okay, einfach das JSON-Zeugs in eine Datenbank rein und dass man darüber auch sinnvolle Auswertungen machen kann, das soll so ein bisschen dieser Vortrag zeigen. Okay, also der Plan. Viele anfallende Daten bei mir sind JSON-Daten, habe ich erzählt. Ist dem geschuldet, dass es irgendwas IoT-Gedönse ist oder irgend sowas, Internet of Things oder Internet der Dinge. So, und der Plan ist natürlich, man schreibt es einfach zeilenweise in einer SQL-Datenbank, in eine Textspalte und dann wartet. Fertig. Könnte er gehen. Oder? Gut, okay, nicht ganz, weil wir wollen ja dann noch ein bisschen was mit diesen Daten machen. Deswegen werden wir uns ein bisschen heute über diese Geschichten erzählen. Ich werde ein bisschen was über JSON erzählen. Wer kennt JSON nicht? Ich hatte letztens, was, wirklich? Okay. Ich hatte letztens, als ich den Vortrag bei uns in der Luke gehalten habe, war es genau umgekehrt gewesen. Nee. Wie war das? Stopp. Ja, doch, alle kannten JSON, aber SQL kannten einige nicht. Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Deswegen jetzt die Frage, wer kennt SQL nicht? Okay. Ich musste dann nämlich erstmal eine halbe Stunde SQL referieren, was das ist und wozu das gut ist. Aber okay, gut, dann bin ich ja schon mal zufrieden. So, und dann, also deswegen steht da auch, kennt ja jeder, da gibt es nur eine Folie dazu, da will ich keinen langweilen. Und dann werden wir uns im Prinzip über Erzeugen, Auslesen, Manipulieren von JSON-Objekten in so einem SQL-Tabellen unterhalten. Und ganz zum Schluss erzähle ich ein bisschen was über die Performance. Da habe ich ein kleines Experiment gemacht und für mich relativ erstaunlich gewesen, was da rausgekommen ist, aber schauen wir mal. Gut, ich werde das Ganze am Beispiel übrigens von SQLite machen. Aber da kommen wir noch dazu. Okay, gut, JSON, JavaScript Object Notation. Also kann ja jeder lesen, was das ist, was das darum ist. Also ein kompaktes Datenformat, man benutzt es zum Austauschen von Daten hauptsächlich. Der Name JavaScript da drin hat schon eine gewisse Bedeutung, weil jedes gültige JSON-Objekt ist fast ein gültiges JavaScript-Objekt, Entschuldigung. Das fast bezieht sich darauf, dass nicht alle Datentypen, die im JavaScript möglich sind, auch als JSON standardisiert sind. Gut, das Zeug kam irgendwann mal, die Spezifikation kam von diesem Douglas Crockford, Anfang der 2000er, ist in diesen beiden RFCs und beziehungsweise ECMA ist definiert. Ja, gut. So, aber jetzt. Aber eigentlich können wir da drüber gehen, ne? Kennt ja jeder. Also JSON, vielleicht ganz kurz. Ich habe die Bilder dort von der JSON.org-Seite geklaut, fand ich ganz cool. Diese Flussdiagramme dort. Also ein JSON-Objekt ist Feldbezeichner und dann kommt der Value, getrennt durch einen Doppelpunkt, geschweifte Klammern um ein JSON-Objekt rum und dann hat man im Prinzip schon ein JSON-Objekt. Ein paar Beispiele, also man kann es für Strings machen, man kann es für Zahlen machen, man kann es für Arrays machen, Array ist gut. So sehen dann Arrays aus. Wenn Fragen sind, gleich stellen. Ja. Aber ich denke, aber hier kann ja jeder JSON außer... Entschuldigung, dass ich nochmal mit dem Finger gezeigt habe. Ist aber nicht so schlimm. Vielleicht wirst du dann JSON-Freund, weiß ich nicht. Coole Geschichte, finde ich. Gut, JSON-Arrays, das sind dann die Eckchenklammern und das, was in den Eckchenklammern steht, ist das Array. Man kann es dann auch gemischt machen, Zahlen, also hier sind jetzt mal drei, in der zweiten Zeile dort unten sind drei unterschiedliche Datentypen in dem Array drin, eine Zahl, ein Text, also ein String und ein Boolean-Wert. Gut, ja, man kann dann auch noch JSON-Objekte schachteln. Sieht man die Maus? Ja. Also hier ist es zum Beispiel ein Array und in dem Array, die Member sind dann wieder eigene JSON-Objekte und das kann man, weiß gar nicht, gibt es im Standard irgendeine Begrenzung, weiß ich gar nicht, aber unendlich weiterführen, die ganze Geschichte. Okay, aber wir können ja drüber gehen, kennt ja jeder. Null ist vielleicht interessant, Null ist Null Value, also nicht vorhanden. Also das ist jetzt nur im Prinzip ein Platzhalter jetzt in dem Fall für E, aber eigentlich ist E nicht da. Ja. Wird bei einer Geschichte nachher interessant, wenn ich mich daran erinnere, dann werde ich darauf nochmal hinweisen. JSON Strings, nochmal die Definition dafür, wie die aussehen können, also man muss ein bisschen escapen, wenn man besondere Sonderzeichen benutzt. Also hier zum Beispiel das Newline mit einem Backslash. Newline kennt, glaube ich, jeder, der programmieren kann. Oder wenn man Anführungsstrichchen in einem String mit benutzen will, dann muss man die auch escapen. Hat dann teilweise so eine Auswüchse wie das hier und das hier. Was ist das? Jetzt ist die Testfrage, weil ja jeder JSON kennt. Genau, das ist UTF-8 war oder UTF-16 geht auch, aber ja, UTF-8, 16 oder irgendwas. Und das sind Hexzahlen. Also ich habe jetzt dummerweise nur 1, 2, 3, 4 hingeschrieben, da könnte auch DE4F stehen oder irgend sowas. Und dann das entsprechende Zeichen UTF-8 oder UTF-16 Zeichen. Okay, Fragen bis hierher? Gut, Achso, nee, schade. Eine JSON-Folie haben wir noch, ein bisschen Zahlen. Ja. Ich tue mich immer schwer mit diesen Exponentialdarstellungen von Zahlen. Also das D ist, glaube ich, eine 100 und das andere ist 0,001, glaube ich. Ne? Ich finde das aber blöd. Also deswegen. Aber ich habe es jetzt einmal, damit ich es lerne, mal richtig hingeschrieben, aber übermorgen werde ich es wieder vergessen haben, aber ist okay. So, hier mal so ein bisschen komplexeren JSON-String, so wie ich den verwende. Das ist so ein Programm von mir. Kann man da in meinem Git-Repository vielleicht finden, wenn man möchte. Das generiert, das läuft bei mir auf jedem Rechner. Und per MQTT werden dann diese Daten, also erstmal werden diese Daten gesammelt, Hostname, bla bla bla, Uptime, Load, RAM, Swap, alles, was man so denkt, mitloggen zu müssen. Das machen die alle Computer so jede Minute. Und dann landet das Zeug eben halt einfach in einer JSON-Datenbank. Und das ist jetzt hier halt ein bisschen komplexer, ein bisschen auch geschachtelt, also gerade so ein bisschen, also hier so ein Array vielleicht für die drei Load-Werte. Ja, gut, so kompliziert ist es nicht. Das ist hier vielleicht ein bisschen interessanter, weil das ist auch bei mir aus der Realität. Hiermit habe ich angefangen mit dem ersten. Das war irgendwie, steht es da, ein DAT-22-Sensor. Und habe eben halt diese Werte mitgelockt. Und dann kam eben halt ein anderer Sensor, der eben halt auch noch den Luftdruck und den Taupunkt ausrechnet. Und spätestens da hätte ich die Tabelle erweitern müssen. Oder mir irgendwas mit dem Datenmodell einfallen lassen müssen. Und deswegen ist JSON da ganz cool. Man knallt das einfach rein in die Datenbank, in diese gleiche Spalte und dann war es das. Fragen bisher? Gut, bisschen abschweifend, wie man JSON erzeugt, wenn man Programmierer ist. Man kann es natürlich bei überschaubaren JSON-Objekten, also das ist hier für mich noch überschaubar, das dann nicht mehr so ganz. Zu Fuß programmieren, also was weiß ich, so sprintf oder irgendwie was komisches, wenn man im C ist oder so, oder in anderen Programmiersprachen gibt es bestimmt ähnliches Zeugs. Wenn man JavaScript benutzt, Erinnerung, JavaScript ist ja fast JSON oder umgekehrt, JSON-Objekte sind ja fast JavaScript-Objekte, kann man ganz einfach umwandeln. Ansonsten gibt es für die verschiedensten Programmiersprachen halt auch Libraries, mit denen man JSON-Strings, JSON-Objekte erzeugen kann, parsen kann, manipulieren kann, sogar für Tickle. Also ich bin Tickle-Freak, sogar für Tickle gibt es eine Erweiterung. Fand ich cool, als ich das mal gesehen habe und gefunden habe und auch mal ausprobiert habe. Okay, so jetzt kommt die Seite, die jeder kennt, SQL. Structured Query Language ist im Prinzip eine standardisierte Datenbanksprache zum Erstellen von relationalen Datenbanken, also für mit Create, Drop, Alter, Index, Trigger und was es da noch so alles so gibt. Oder viel mehr gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Und eben halt zweite Geschichte, Abfrage und Bearbeiten der strukturiert abgelegten Daten, also sowas wie Insert, Delete, Update, Select, View und so weiter. Wer es nicht genau weiß, der sollte manuell lesen. Okay, so, jetzt bringen wir beides zusammen. SQL-Datenbanken mit JSON-Support. SQL-JSON ist noch kein Standard. Deswegen wird man jetzt diese ganzen Funktionen, die ich jetzt hier für SQLite jetzt gleich zeigen werde, vielleicht nicht bei MariaDB finden oder nur so ähnlich. Aber irgendwie so sind die doch gleich aufgebaut. Also ich glaube, dieses JSON-Extract gibt es auch bei MariaDB, heißt da glaube ich sogar genauso. Bei Postgres SQL und bei Oracle sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus, aber ist egal. Es ist trotzdem irgendwie immer alles gleich und wenn man das jetzt hier ein bisschen versteht oder ein bisschen durchdenkt, was ich jetzt in den nächsten Folien zeige, dann findet man sich auch bei diesen anderen Datenbanken wieder, die JSON-Support haben. Als ich den Vortrag bei der Braluk gehalten habe, hat mich dann jemand gefragt, weil der mit DB2-Datenbanken rumfummelte auf seiner Arbeit. Ich habe da mal recherchiert, also für DB2-Datenbanken gibt es, glaube ich, auch irgendwas, falls die Frage kommen sollte. Gut, gehen wir mal ein bisschen genauer auf diese SQL-Lite-Datenbank ein und da speziell diese JSON-Extension dazu. Kennt irgendjemand nicht SQLite? Okay, cool. Also SQLite, die Extension dazu, akzeptiert JSON-Objekte nach diesem RFC dort, 7159. Hat eine Beschränkung bei der Rekursion, also bei der Schachtelungstiefe von JSON-Objekten, aber ich glaube, diese 2000, also das JSON-Objekt möchte ich sehen, was 2000 tief geschachtelt ist. Kennt so jemand solch ein JSON-Objekt? Der möge sich jetzt melden. Gut. Naja, aber was willst du damit machen? Also, okay, ja, kann man viel mitmachen, klar, aber also, ja, finde ich ein bisschen. Aber gut, also diese Extension für SQLite, die kann das bis zu 2000 Schachtelungstiefe, Verschachtelungstiefe. So, und es gibt Funktionen eben halt zum Erzeugen von solchen JSON-Objekten, zum Auslesen und zum Manipulieren, die dann eben halt, das sind im Prinzip alles Funktionen, SQL-Funktionen, die man den eben halt mit den entsprechenden SQL-Befehlen kombinieren kann oder in diese SQL-Befehle reinschreibt oder wie auch immer. Wird gleich deutlich werden. Gut, als erstes muss man sich natürlich eine Tabelle anlegen. Create-Table T mit der Spalte JSON. JSON bei SQLite ist nur ein Platzhalter. Man könnte da jetzt auch Text oder was, wie heißt das? Ich glaube, Text heißt das bei SQLite. Das Einzige, was nicht geht, ist ein Blob. Also SQLite, die Extension, bringt dann sogar einen Fehler, wenn man einen Blob versucht und dort JSON-Strings reinzuknallen. Oder JSON-Funktionen auf diesen Blob versucht anzuwenden. Hängt damit zusammen, weil man kann in einem Blob auch, glaube ich, Binärdaten reinschreiben und deswegen sagt dann die Extension, diese JSON-Extension, nee, geht nicht. Hier ist es jetzt natürlich ganz einfach, man kann jetzt natürlich auch eine größere Tabelle anlegen, auch mit noch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nativen Spalten, also Integer, Datum, was weiß ich. Also es muss nicht nur eine Spalte sein, die Text oder hier in dem Fall mit diesem Platzhalter JSON ist, das kann auch eine Tabelle sein mit mehreren Spalten. Ich hatte letztens irgendwo was gelesen in irgendeinem Forum, da wollte jemand ein Feld, wo bis jetzt nur eine Information drin stand, plötzlich mehrere Informationen haben. Und dann fingen die halt alle gleich wieder an, naja, da musst du dein Datenbankobjekt ändern und die Relationen dazu und vielleicht noch eine Tabelle und eine, keine Ahnung. Warum einfach nicht in diesem Feld JSON abspeichern? Also Anwendung wäre vielleicht zum Beispiel, plötzlich muss ein Programm mehrsprachig werden. Ja? Müsste man sich jetzt da ganz wild irgendwie was überlegen? Ja gut, so wild ist es nicht, aber wen hindert es denn daran, dort, wo der übersetzte String ist, plötzlich statt einem Feld oder einem String eben halt ein JSON-Objekt für Englisch, für Deutsch, also wo dann die Felder Englisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Portugiesisch, keine Ahnung drin sind, abzulegen, ist doch viel cooler. Ich brauche die Datenbank nicht ändern, ich muss die Relationen nicht ändern, ich habe das alles irgendwie ein bisschen drin. Fragen bisher? Die Frage war jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ob JSON-Daten, also der Syntax überprüft wird.
Ja, also ob ich da jetzt auch, was passiert, wenn jetzt Google Dinges verändert? Ja.
Sind wir jetzt gleich bei dieser Folie, genau. Und gleich diese erste Funktion dort oben. Es gibt noch eine zweite Funktion, die kommt dann irgendwo später. Die würde zum Beispiel jetzt einen Fehler bringen. Also, ich komme drauf. Also die Frage wird sich jetzt gleich beantworten, ehe ich jetzt vorgreife. Okay, also fangen wir mal an mit Funktionen zum Erzeugen und zum Formatieren von JSON-Objekten. Gibt es in dieser SQLite-Extension 4 Funktionen, insgesamt gibt es übrigens 14. Ich werde sie jetzt nicht alle durchkauen, aber fast alle, deswegen wird es jetzt langweilig werden. genau das erste ist so eine Validierungsfunktion und eine Formatierungsfunktion. Also die spuckt einen Fehler aus, wenn man dieser Funktion einen ungültigen JSON-String übergibt, dann gibt es da einen Fehler mit dieser Funktion. Zweite Aufgabe, habe ich gesagt, ist noch ein bisschen formatieren. Also zum Beispiel werden Byte-Spaces rausgenommen aus diesem JSON-String. Sehen wir gleich in dem Beispiel. JSON-Objekt erzeugt ein Objekt. Ach, wir gehen jetzt einfach die Beispiele durch. So, da. Gut. Vielleicht jetzt zur Erklärung von den Folien. Also ich mache es jetzt nicht live, weil das würde sonst wahrscheinlich doch den Rahmen von 2 Stunden sprengen. Also da würden wir dann bis nach der Mittagspause hier rumfummeln. Das Ergebnis ist immer korrespondierend oben mit der Zeile. Also Insert into bla bla ist dann die erste Zeile unten im Ergebnis oder sowas, was da rauskommt. Ja? Nur mal so, so zieht sich das jetzt ein bisschen durch die meisten Folien, nur ein bisschen zur Orientierung. Also die erste Zeile wäre so im Prinzip, das von Fuß zu programmieren. Ne? Also ich mache einfach ein Insert in eine Tabelle und schreibe das als String dorthin. Also in dem Fall a gleich 1 und das noch als JSON-String, wunderschön formatiert. Und schmeißt das in die Tabelle. Also da haben wir noch keine Funktion aus dieser JSON-Extension benutzt, im Gegensatz zu der zweiten Zeile. Die generiert jetzt im Prinzip ein JSON-Objekt. Und zwar ist das immer so eine paarige Geschichte. Das wird der Feldname und die 2 wird dann der Value. Sieht man dann in der zweiten Zeile beim Ergebnis. Und man kann das noch, weiß ich als Beispiel drin, vielleicht auf der nächsten Folie, man kann da eben halt auch noch mehrere Values übergeben. Ne? Also da könnte man jetzt auch b gleich 42, dann würde ja jetzt diesen JSON-String Komma b gleich 42, Doppelpunkt 42 dann da draus machen. Also hier sind wir jetzt gerade. Ne? Man kann das jetzt immer weiter erweitern, immer getrennt mit Kommatas. Gut, Arrays, auch wieder die Zu-Fuß-Variante. Es kommt gleich eine Leistungsüberprüfungsfrage. Und JSON-Objekt hatte ich erzählt, damit kann man natürlich auch Arrays generieren. Nee, kann man eben nicht. Das ist jetzt gleich die Leistungsprüfung. Hier unten, Array, da unten. Also entweder mit dieser oder mit dieser Funktion. Also JSON hatte ich ja gesagt, die Funktion macht einen validen JSON-String daraus, allerdings jetzt ohne geschweifte Klammer in dem Fall. Aber er überprüft, ob dieses eckige 8,9,10 valid ist und dampft es noch ein, nimmt die Whitespaces raus. So, und dann gibt es eben halt auch noch die Extra-Funktion JSON Array, wo ich das einfach nur als Liste hinschreiben muss, also getrennt durch Komma. So, und jetzt die Leistungsüberprüfung. Warum ist beim zweiten Insert unter Arrays, warum kommt da kein Array raus? Oder kommt da ein Array raus erstmal? Warum? Genau, okay. Zieht sich, glaube ich, nachher nochmal durch, aber so ein bisschen Anspruch für das Publikum wollte ich auch ein bisschen liefern, deswegen, dass er Mitarbeiter nicht einschlaft. Okay, verstanden? Okay. Wie gesagt, also in anderen Datenbanken, die Extension, die sehen im Prinzip alle ähnlich aus. Also deswegen, wenn man das eine begriffen hat, dann kann man auch das andere. Okay. Gut, einzelne Wert und ein Array. Jo. Also man sieht, man kann das auch so hintereinander schreiben, hatte ich vorhin schon erzählt. A gleich 42, das ist dann das Ergebnis hier unten. Und dann, das ist im Prinzip jetzt schon das nächste. Und daraus macht man ein Array und das heißt B. Ja, hier unten ist das Ergebnis. Und hier nochmal einen draufgesetzt. Auch in einem Array kann man wieder ein JSON-Objekt verpacken. Also das ist dann das hier unten. Fragen? Also das ist jetzt nur eine Geschichte, um da noch mal ein bisschen eingehen. Da.
JSON-Objekt generiert das JSON-Objekt?
Ja.
Und das Values?
Wo siehst du das Values? Das ist SQL. Ah, okay. Values ist... Es hat keiner gesagt, dass er nicht SQL kann. Entschuldigung. Values kommt von SQL. Ich hatte ja gesagt, sämtliche JSON-Funktionen kann man mit den normalen Standard-SQL-Kommandos kombinieren. Ne? Und das Values kommt vom SQL an sich. Genau. Sieht hier ein bisschen komisch aus, weil ich das jetzt auf mehrere Zeilen gepackt habe, damit wir da hinten nicht das Semikolon hätten. Meine Tochter hat mich gefragt, ich gebe ihr mal die Folien. War ganz lustig gewesen, so die Folien zum visuellen mal nachgucken, ob das, also inhaltlich versteht sie so und so nicht, aber so zum visuellen nachgucken, ob das irgendwie schick aussieht. Ne? Und da hat sie mich gefragt, warum steht denn da eigentlich ein Smiley? Fand ich lustig. Also ich musste dann erstmal aufklären, ja, das gehört zu der anderen Klammer und das ist das Befehlsende. Aber sie, der Smiley, der stach ihr ja gleich richtig ins Auge. Warum steht da ein Smiley? Fand ich lustig. Gut, also jetzt haben wir JSON-Objekte angelegt. Wie gesagt, wenn Fragen sind, gleich stellen. Jetzt wollen wir JSON-Objekte abfragen. Gibt es dort diese Funktionen, die man da aufgelistet sieht, diese vierten, die vier Funktionen. Hier nochmal dieses JSON-Valid, das macht genau wieder sowas Ähnliches. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wo der Unterschied ist zwischen der eine generiert und, achso, ich glaube, der prüft hier nur noch. Und der andere würde auch noch generieren, wenn es gültig ist. Achso, ja, genau. Man kann denn in der Datenbank abfragen, ob es valide Objekte, invalide Objekte gibt. Genau, kann dann, da kommt dann, glaube ich, True oder False oder 0 oder 1, das muss man mal ausprobieren, raus. Und man kann dann direkt darauf abfragen, ob das in einer Spalte, in einer Zeile valide JSON-Objekte drin sind. Ganz wichtig jetzt bei den nächsten Folien ist diese Pfadanweisung, dieses Parse-Argument. Das zieht sich, glaube ich, auch in allen anderen Extensions für andere Datenbanken durch. Das ist also ähnlich aufgebaut oder eigentlich fast gleich. Es referenziert dann da dieses JSON-Objekt in der Abfrage, aber das sehen wir dann gleich mit den Beispielen. Gut, fangen wir mal einfach an. Wir haben da so eine Tabelle mit drei JSON-Objekten drin. Und ja, Select, JSON Extract, die Spalte. Und dann kommt jetzt die Pfadanweisung. Das Dollarzeichen steht für das gesamte JSON-Objekt und dann bewege ich mich nach unten. In dem Fall frage ich jetzt im Prinzip die Variable A oder das Feld A, den Wert A, jetzt haben wir es, den Wert A in allen JSON-Objekten ab. Ja, verständlich? Kommt 1, 4, 7 raus. Weil es hier auch so steht. Da 1, 4, 7, da 4, 1, 4, 7. Okay, hier nochmal ein anderes Beispiel. Also JSON Extract, das ist so die wichtigste Funktion, wenn man JSON-Daten in SQL abfragen möchte. Der Mittelwert von C und das Maximum von C. Also AVG kommt von SQL und das Max kommt von SQL. Und das andere ist dann wieder diese JSON Extract-Funktion. Also aus der Spalte J die Variable C oder der Wert C oder der Wert für C und einmal der Mittelwert und einmal das Maximum. Das kommt da unten raus. Also diese 5,666 ist der Mittelwert und die 9, das ist das Maximum von dieser Spalte hier.
Was passiert denn, wenn in einem Datensatz dann mal für ein C fehlt?
Jo, das kommt jetzt als nächstes. Also die Frage war, was ist jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel kein C gibt in irgendeinem von diesen Datensätzen? Das meintest du, ne? Genau. Kommen wir gleich drauf. Ich weiß gar nicht, ob es dann bei der nächsten Folie ist. Nee, bei der übernächsten Folie. Logischerweise kann man das auch in Bedingungen reinschreiben. Also hier hinten ist eine Bedingung, Wert C aus der Spalte J, also der Wert C, dieser hier aus diesen JSON-Objekten größer 5 ist. Das sind diese größer gleich 5 sind, das sind diese beiden hier. Das wäre das Ergebnis. Die da. Ja? Gut, Sortierung geht natürlich auch. Also ich hatte ja gesagt, wiederhole mich nochmal, jede JSON-Funktion kann man eben halt mit den sinnvollen SQL-Befehlen kombinieren. Also deswegen, es ist zwar Riesenschreibarbeit, aber das ist wie eine eigene Tabelle sozusagen, dieses JSON-Objekt. So, jetzt glaube ich, kommt es zu deiner Frage bei fehlenden Werten. Hier fehlt zum Beispiel in diesen 5 Spalten da ganz oben, fehlt zum Beispiel der Wert D. Richtig? So, und mit dieser Abfrage holt man sich nur die Werte für D, wo es auch D gibt. Ne? Und zwar wer JSON Extract ungleich leerer String. Ja? Okay. Interessanterweise, oder eigentlich auch logisch, oder ja doch interessanterweise, wenn man jetzt hier zum Beispiel Mittelwert über D berechnet, dann muss man das nicht so kompliziert machen, dass man noch eine Wehrklausel dahinter baut. Das scheint diese Funktion mit diesem Mittelwert und so weiter schon irgendwie so intus zu haben, dass er dann wirklich nur die 10 und die 42 nimmt und das andere wird dann wahrscheinlich ja nicht vorhanden sein oder sowas und daraus macht er. Also nicht vorhanden plus nicht vorhanden plus nicht vorhanden plus 10 plus 42.
Der Vergleich mit dem leeren String bedeutet, er löst es immer noch zu einem String
auf? Ja. Okay. In dem Fall ja. Ich hab's mal mit Null oder so probiert, das geht nicht. Also man muss wirklich leeren String angeben. Also zumindest bei SQLite. Vielleicht ist es in anderen Extension anders. Bei SQLite kommt ein leerer String raus. Ja, es hängt wahrscheinlich mit diesem Typfreien dort zusammen, genau. Oder andersrum, er transformiert es immer erstmal auf einen String oder irgend sowas. Ne? Irgendwie so, weil gibt so eine komische Geschichte. Abfrage von Arrays. Also wir hatten gerade gesagt, es könnte eine Spezialität bei SQLite sein. Ja, also es ist wahrscheinlich eine Spezialität bei SQLite, weil SQLite ist eigentlich relativ immer irgendwie auf den Text zurücktransformiert. Das kann natürlich auch sein. Wenn man explizit das abfragen will auf D, dann muss man D auf Null setzen. Aber müsste man mal ausprobieren. Aber so geht's. Also zumindest bei SQLite. Ansonsten bei den anderen Datenbank-Extension, das wollte ich eigentlich noch auf der Folie, muss man es einfach mal probieren. Aber so fragt man das im Prinzip also ab, einen fehlenden Wert. Es gibt noch einen anderen Trick, der jetzt noch nicht kommt, sondern erst später. Arrays abfragen. Also B ist ja ein Array. Außer, nee, ja, ich habe kein Ei verborgen. Den nullten und den dritten Wert, also man muss es dann eben halt in der Passanweisung so referenzieren. Ne? Also Dollarzeichen, Punkt, B und dann der nullte und der dritte Member vom Array würde dann das Ergebnis geben. Also fängt bei 0 an. Das ist vielleicht die Message, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Achso, und wenn der Wert fehlt, also wenn in einem Array der dritte Wert nicht fehlt, der vierte Wert nicht fehlt, dann lässt er ihn einfach aus. Also wahrscheinlich wieder einen leeren String oder sowas, oder zumindest hier zurückgehen. Ja, das sieht man hier. Da fehlt im Prinzip ein Wert. Ja? Fragen? Das ist jetzt gerade so die Diskussion, die wir hatten. Also ich bin der Meinung, oder wenn man sich diese Abfrage, die ja hier funktioniert, anguckt, einen leeren String. Wie gesagt, das könnte jetzt aber differieren von Datenbank zu Datenbank. Ja? Muss man sich einfach mal das Manual durchlesen. Gut. Es gibt da noch zwei interessante Funktionen zum Abfragen. Das eine ist der JSON-Typ. Und die Array-Länge zum Beispiel. Und da kann man eben tatsächlich auch gucken, zum Beispiel, ob gibt mir nur Werte für B, wenn B ein Typ Array ist. Ja? So, und jetzt die Quizfrage dazu, warum bringt er die zweite Zeile nicht? Aus der Tabelle, das ist die Fortsetzung der anderen Leistungskontrolle, es ist ein String, genau. Also deswegen, JSON-Typ erkennt, dass es eben halt kein Array ist, die zweite Zeile da oben, und deswegen bringt er die nicht mit ins Ergebnis. So, und Länge kann man natürlich auch abfragen, also nur betrachtet zum Beispiel nur Felder, wo mehr als drei Member im Array sind. Ja, also so ein paar Anregungen eben halt. Man kann da noch viel mehr rumspielen, wenn man sich hinsetzt und überlegt, wie man das so alles ein bisschen kombiniert, aber das sind so mal zwei Anregungen. Ja, natürlich, klar. JSON hindert dich ja nicht dran. Natürlich kann man unter B kann in einem JSON-Objekt eine Zahl oder ein String sein und im zweiten Zeile drunter ein richtiges Array sein. Natürlich geht das, klar, natürlich. Und dann muss man natürlich zum Beispiel auch sowas machen. Ansonsten kommt da Blödsinn raus. Ne? Gut. Sieht alles ein bisschen sehr lang aus. Also jeder SQL-Freak würde jetzt sagen, ja, so viel schreibe ich nicht. Also ich bin ja auch faul, gebe ich ja zu. Dann definiert man sich eben halt ein View. Ja, View ist bekannt. Also hier dieses komplizierte Gedönse hier, naja, so kompliziert ist es nicht. Ich habe es extra auf zwei Zeilen gemacht, damit es kompliziert aussieht, das hier. So, und wenn man sich da einfach ein View draus macht, dann sieht das letztendlich so aus. Ja. Dann hat man wieder eigentlich reines, natives SQL, wenn man so will. Okay. Träger gehen auch. Also hier sieht man so ein, ich habe den jetzt extra, ja, Frage?
Ich wollte an der Stelle mal zu den Views fragen, gibt es Datenkarten mit JSON-Unterstützung, bei denen man dann auch solche Views einschreiben kann?
Wie, die Frage verstehe ich jetzt nicht.
Es gibt einige Datenbanksysteme, wo man in ein View reinschreiben kann und dann entsprechend eine Änderung der unterliegenden Tabelle geschrieben
kann. Ach so, ja, die Frage war, ob man in Views auch Updates und sowas reinschreiben kann. Das meinst du? Hm? Wie es jetzt bei SQLite ist, weiß ich nicht. Ja, komm, das ist ja auch ein Triggerbeispiel da, genau. ja, aber ich habe auch schon gehört, als ich den Vortrag das erste Mal, das war dann irgendein DB2-Fuzzi gewesen, ja, hat gesagt, ja, man kann auch in Views Inserts und Updates reinschreiben. Würde ich zwar nie machen, aber okay. Ja. Weiß ich nicht. Und das wird wahrscheinlich auch wieder von Datenbank zu Datenbank unterschiedlich sein. Okay, Träger. Träger war vorhin jetzt gerade schon das Stichwort gewesen. Selbstverständlich, also SQLite bietet auch Träger an. Man höre und staune. Und selbstverständlich kann man diese JSON-Funktion auch in Träger reinschreiben. Und jetzt habe ich einen besonders komplizierten rausgesucht aus einer von meinen Anwendungen, die da ständig laufen bei mir und Daten erzeugen und das Ergebnis sieht so aus. Und zwar geht es um die blaue und die grüne Linie. Also wer sich ein bisschen mit Wetter auskennt, und also die lilane, ist das überhaupt? Ja, die dickere ist der relative Luftdruck. Und dann hört man ja manchmal immer so Tendenz steigend und Tendenz sinken im Wetterbericht. Weiß ich nicht, ob da schon mal jemand drauf geachtet hat. Und genau diese Geschichte ist normiert. Und zwar nimmt man da den aktuellen Wert und den Wert von vor 3 Stunden offiziell. Ab und zu nehmen die Leute das auch von einer Stunde und sagen dann und rechnen dann eben halt daraus aus, ist diese Luftdrucktendenz steigend oder fallend. Ja? Also man guckt den Wert von vor 3 Stunden und vergleicht mit dem aktuellen und dann sagt man fallend oder steigend. So, die Abfrage dazu war relativ kompliziert und hat mir auch wirklich zu lange gedauert. Also deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich baue eine Zwischentabelle, wo ich das dann vorher schon ausrechne und das ist der Trigger dazu. Der sieht dann auch nochmal deswegen so kompliziert aus, weil ich dann auch nochmal, ich glaube, 5 Minuten mittlere, ja, 3600, ja genau. 5 Minuten, ist auch egal, 10 Minuten. Hier nochmal mittlere und das dann in eine Datenbank reinschreibe. Und das Ergebnis sieht dann im Prinzip so kompliziert aus. Ja. Das ist jetzt nur das abschreckende Beispiel. Aber was ich sagen wollte, auch in Triggern kann man SQL-Funktionen, JSON-Funktionen mit reinknallen. Gut. Die Tabelle, das ist im Prinzip die Tabelle da oben, in die das dann reingeschrieben wird. Also wenn in diese JSON-Tabelle was reingeschrieben wird und das Ding hat ein Luftdruck irgendwo gesetzt, dann schreibe in die andere Tabelle rein. Ja? Also hier ist die Abfrage, wenn Luftdruck vorhanden ist. Das ist jetzt auch wieder dieser Unterschied. Ich habe ja vorhin, wer sich an diese beiden Sensor-JSON-Strings erinnert, bei dem einen war der Luftdruck dabei, das war der vom BME 280, und beim anderen JSON-String, den ich aber in die gleiche Spalte reinknalle, war er nicht dabei, beim DRT 22. Der kann keinen Luftdruck messen. Ne? Und sprich also nur, wenn dieses JSON-Feld da ist, das ist wieder diese Erinnerung, da oder nicht da, dann löse diesen Trigger aus und rechne ein bisschen rum und schreibe das da oben in diese Tabelle rein. Und das Ergebnis ist dann im Prinzip das hier. Wusste überhaupt, also jetzt mal ganz abgesehen davon, jetzt von JSON und SQL, Man sieht hier die Amplitude vom Mond, glaube ich. Wusstet ihr das? Also diese wie heißt das? Der Luftdruck, der alterniert ein bisschen. Und das hat mit dem Mond und der Erddrehung zu tun. Und das ist eine Sinusschwingung, die, glaube ich, alle vier Stunden, glaube ich, den Nulldurchgang macht. Und die sieht man hier im Prinzip, wenn man so einen Graphen aufsetzt hier. Nur so nebenbei. Okay. Gut. Zielt jetzt noch ein bisschen auf deine Frage hin. Man kann natürlich auch, nicht auf die Frage mit dem Fuse, aber man kann natürlich die JSON-Objekte, die man jetzt schon in SQL-Datenbanken abgespeichert hat, in so einer Textspalte, kann man natürlich auch wieder manipulieren oder noch manipulieren. Wie eben halt auch eine normale SQL-Datenbank und die Felder dafür. Ne? Das macht man mit diesen Funktionen Insert, Replace, Set, Patch, Remove, die alle irgendwie ein bisschen gleich sind. Die unterscheiden sich darin, ob der Wert schon vorher da war und dann überschrieben wird oder ob er nicht angefasst wird. Bei SQLite gibt es da eine wunderschöne Tabelle auf dieser Seite, wo diese Extension beschrieben ist. Wenn man es dann genau wissen will, kann man dort nachlesen. Aber hier mal so ein paar Beispiele. Für ein Insert ganz oben. Also ich will ein das ist jetzt eine andere Notation. Also jetzt mache ich keinen Insert in eine Tabelle, sondern man kann es ja auch ohne Tabelle machen. Also ich habe einen JSON-String, der A, wo der Wert A 42 ist und will jetzt noch einen zweiten Wert hinzufügen zu diesem JSON-Objekt, und zwar B43. Macht man genauso. Man macht einen JSON-Insert, das ist das JSON-Objekt, was man auch wieder anders referenzieren könnte, ja, also mit JSON-Extrakt aus irgendeiner Tabelle oder sowas. Und ich füge dem Wert 43 dazu. Das Ergebnis sieht man hier. Ja? Replay, ja?
Sind die Anzahl Parameter limitiert oder kann ich jetzt mehr?
Da kannst du so viel reinschreiben, wie du möchtest. Also es muss immer wieder, also in dem Fall muss es jetzt wieder paarig sein. Ja? Beim Replay ist so ähnlich. Also da wird dann 42 war drin, es soll jetzt eine 23 rein, macht man mit Replays. Ja? Und bei Z, wo ist es? Achso, B ist nicht da. Ja, also sind so verschiedene Beispiele, verschiedene Ausprägungen. Das sollte man sich vielleicht auch mal bei einer ruhigen Minute ausprobieren. Gut, dass wir eine Mittagspause haben. Und mal ausprobieren. Hier ist übrigens wieder dieses Null mit dabei. Das muss man jetzt in diesem Fall hinschreiben, damit man auch wirklich dieses, also der JSON-String ist A1 und B gleich 2. Und ich will jetzt unter anderem B2 weg haben. Da muss man das wirklich so schreiben, B, Doppelpunkt, Null, klein geschrieben. Und dann beamt er in dem Fall zumindest erstmal das B weg. Gut, jetzt kommt noch das C8 dazu, aber ja. Jo, kommt ja drauf an, wie du deine Wehrabfrage machst. Also das ist ja jetzt das ist ja jetzt nur der Select irgendwie irgendwas. Und du kannst ja jetzt noch from bla und so weiter, wer und so weiter. Ja? Klar, also man muss das natürlich schon irgendwie vernünftig wissen, was man ändern möchte. Genauso wie auch bei jedem anderen Update, beim normalen SQL-Update zum Beispiel. Ja? Oder beim Delete oder was auch immer. Ja? Das muss man hinten in der Wehrklausel dann. Oder beim Join oder wie auch immer klären.
Das Replace benutze ich, wenn ich die Anzahl nicht ändere und das Match benutze ich, wenn das hinzufügen will? Oder?
So ungefähr. Aber die haben noch andere Bedeutung. Bitte im Manual nachlesen. Also ich habe vorhin gesagt, also wenn es gibt da Unterschiede zwischen Insert, Replace und Set, je nachdem, ob der Wert dann schon da war oder nicht da war, ob er dann überschrieben wird oder nicht überschrieben wird. Da gibt es also hier bei der Beschreibung von dieser Extension hier gibt es eine wunderschöne Tabelle, wo dann wirklich Insert, Replace, Z und dann da steht überschreiben, nicht überschreiben, ja, nein, doch und Keks. Einfach mal angucken, ich kann es mir auch nicht übermerken.
Diese Adresse mit $Punkt, was wäre denn, wenn man ein Objekt hier hat, der in sich einen Punkt enthält? Wie würde man den ansprechen? Muss das entsprechend maskiert werden? Mit Backslash zum Beispiel?
Ist ein Wertname mit Punkt überhaupt ein valides JSON-Objekt? Jo, Dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Ausprobieren. Okay. Aber wahrscheinlich müsste man es kippen, weil das an sich ist ja auch schon wieder ein String. Also wahrscheinlich müsste man dann den Punkt escapen, aber einfach mal ausprobieren. Ja. Okay. Fragen? Also man, ja, nochmal.
Ich habe jetzt immer nur Beispiele gesehen, wo die Values irgendwie abgefragt verändert wurden oder sowas. Wie ist es denn mit Keynamen? Also wenn ich den Key prüfen möchte, ist der Keyname in der Liste mit bekannten Keynamen oder beginnt der mit einer bestimmten?
Gute Frage, nächste Frage. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir an, nee. Muss man, keine Ahnung. Ja. Schöne Frage. Machen wir heute Abend im Hotel oder so? Müssen wir mal ausprobieren, keine Ahnung. Ja, okay. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann man sich damit Länge und Array und nicht Array, aber ja, klar. Könnte schon interessant sein. Heißt das jetzt, keine Ahnung oder anders, ja. Ja. Ja, egal, ich will jetzt nicht drüber nachdenken.
Nächste Frage. Ich hätte mal noch eine kurz. Hier unten. Hier. Bei dem Remove, können wir da nochmal kurz auf die Seite gehen, bitte?
Jo.
Was passiert denn, wenn ich B4 und B2 tausche in der Reihenfolge? Weil ich sag mal, jetzt ist es ja günstig, wenn ich es von hinten aus weglösche, weil dann sich die Nummerierung, die Reihenfolge nicht ändert, beziehungsweise die.
Beispiel nehme ich wieder raus.
Entschuldigung.
Also wenn der Programmierer sich dabei was gedacht hat, ja, dann holt er sich auf den Zwischenspeicher, ich will 2 und 4 löschen und macht das richtig. Wenn ich jetzt noch drüber nachdenken müsste, was gebe ich zuerst an und was gebe ich als nächstes an, also ich verstehe deine Frage, ja, dann wäre es wäre der Programmierer irgendwie sehr von sich eingenommen und würde da irgendwo so ein Ding reinbauen, wo jeder drüber stolpert wahrscheinlich. Also erstens, ich weiß es nicht. Ich vermute aber, dass er 4 und 2 merkt und dann das vernünftig löscht. Auch wieder so eine Geschichte ausprobieren. Ja? Aber es sind natürlich interessante Fragen, hast du recht. Okay, es gibt noch ein paar weitere JSON-Funktionen. Die hauptsächlich, ja, also JSON Group Array und JSON Group Object, da kann man im Prinzip ein Ergebnis wieder in JSON umwandeln. Also sprich, ich habe vielleicht irgendwo eine native SQL-Tabelle und habe da eine Abfrage und jetzt jubel ich das jetzt in Group oder Array rein, also je nachdem, ob ich dann Array oder ein Objekt haben will, und dann macht er daraus wieder was valides JSON. Jo.
Ist das an? Ah, gut. Genau, meine Frage ist ja, bei dieser JSON-Extension versucht man ja quasi in einem relationalen Datenbankmodell quasi so Objekte reinzukriegen, weil das ist eine Objektrepräsentation. Inwieweit unterscheidet sich das jetzt zu den gängigen objektrelationalen Datenbanken?
Du meinst ja zum Beispiel Foreign Key?
Ja.
Gibt's nicht. Also geht nicht. Also Foreign Key geht zum Beispiel nicht. Indizieren geht zum Beispiel, sehen wir auch gleich beim Performance-Beispiel. Oder worauf zielt deine Frage?
Eigentlich ganz allgemein. Generell objektrelational.
Kann ich irgendeine Dokumentendatenbank mit SQL abfragen? Echt? Gibt es so eine komische Datenbank? Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht beantworten. Tut mir leid. Okay. Also ich werde ja auch immer gefragt, warum machst du denn keine vernünftigen Tabellen daraus? Warum machst du dieses JSON dort rein? Am Anfang war es Faulheit, aber jetzt, es kommt ja immer darauf an, was man damit machen will. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der trackt zum Beispiel Funktionsaufrufe mit Parametern. Und trägt auch damit das Ergebnis zurück. So, aber jede Funktion sieht anders aus und das wird alles in eine Logdatei reingeschrieben. Aber er will es dann später abfragen. Ja, und dann macht er immer Rec-Expression blablabluf. wenn ich da, aber so, und dann, dazu hat er noch gesagt, aber es fällt schon aus meinem Logger XJSON raus. Und ich habe gesagt, naja, dann knallst du XJSON rein und dann kannst du deine ganz gewohnten SQL-Befehle machen. Ja, also man kann sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, aber jeder, der drüber nachdenkt, vielleicht hat er ein, zwei Anwendungsszenarien, wo das sinnvoll ist. Warum jetzt irgendein DocDB vielleicht besser oder schlechter ist, also den Vergleich will ich jetzt auch gar nicht irgendwo jetzt treiben.
Eine Ergänzung, es macht dann Sinn, wenn man sich die Datenbank nicht frisch auswählen kann. Also wenn ich ein neues Projekt starte und mir das überlegen kann, dann kann ich eine direkt dafür geeignete Datenbank wählen. Wenn ich ein Bestandssystem mit einer SQL-Datenbank habe, dann ist das vielleicht ganz hilfreich, dass ich sowas ergänzen kann.
Wäre zum Beispiel auch eine Geschichte, genau.
Gut. Ich wollte noch ergänzen, du hast ja eben am Anfang eigentlich ein perfektes Beispiel gebracht, nämlich wenn ich in einer historischen Entwicklung zum Beispiel irgendwie in dieser Spalte steht, was Sensor X liefert und der liefert mir halt immer die Temperatur und plötzlich hat der Sensor ein Update und liefert mir jetzt auch noch die Feuchtigkeit, dann kann ich diese historische Entwicklung abbilden, ohne meine Datenbank umdesignen zu müssen.
Ja, klar, also das war ja auch mein Antrieb damals.
Das ist aus meiner Sicht ein äußerst wichtiges Beispiel.
Ja klar. Gut, dieses JSON each, ohne dass wir jetzt darauf eingehen, JSON each und JSON tree, da kann man im Prinzip ein JSON-Objekt wieder zeilenweise abarbeiten. Der Unterschied ist, glaube ich, tree sind dann für Arrays und geschachtelte Dinge und each ist für einen flachen JSON-String. Da wird interessanterweise bei SQLite dann noch so eine extra Tabelle aufgebaut, so eine temporäre und dann, also ist ganz kompliziert, da habe ich so ein Manual gelesen, oder so einen Blog-Eintrag gelesen, da hat der Typ, der das beschrieben hat, wie das funktioniert, hat gesagt, ja, ich musste mich auch erst mal 2 Stunden hinsetzen und das verstehen, was diese beiden Funktionen machen. Deswegen will ich jetzt euch auch gar nicht damit belasten, aber, und vielleicht gibt es das auch gar nicht in anderen Datenbanken, weiß ich nicht. Also, aber sind auch recht interessante Funktionen. Die sind im Prinzip, also gerade die letzten beiden sind eben wirklich dazu da, nochmal im JSON-Objekt zeilenweise abzuarbeiten. Ich hatte auch mal einen Anwendungsfall gehabt, aber okay, lassen wir es. So, Performance. Oder gibt es jetzt erstmal Fragen bis dahin? Noch sind wir unter einer Stunde. Fragen bis dahin? Da ist noch eine.
Sorry. Ist diese Extension auch so zertifiziert oder so vom Testprogramm so gründlich untersucht, wie das der JSON Lightcode selbst, also die sind ja sehr stolz drauf, dass die da irgendwie alle Zertifikationen für die Raumfahrt oder für High Security Software, die irgendein Gesetzgeber für bestimmte Branchen vorschreibt.
Kann ich dir nicht beantworten, ob es da ein Zertifikat gibt. Ich denke mal aber, naja gut, es ist ja noch nicht so richtig standardisiert oder ja, verweise ich einfach mal auf Beschreibungen und Geschichten. Okay, gut. Performance. Wenn man einen ganz schnellen Rechner hat, soll angeblich der JSON-Parser für diese SQLite-Extension 300 Megabyte pro Sekunde können. Fand ich cool, der Wert. Aber die haben es auf ihre Homepage geschrieben, dachte ich mir, okay, dann schreibst du es jetzt hier auch rein. Weil 300 Megabyte pro Sekunde parsen, finde ich schon sehr sportlich. Ja. Ja, eben, deswegen, ja. Aber es steht da, wenn man auf die Webseite geht, wo diese JSON-Extension für SQLite beschrieben, ja, unser Parser ist ganz schnell, 300 Megabyte pro Sekunde. Ohne Vergleich, richtig, fand ich. Aber dachte mir, ja, okay, vielleicht beeindruckt jemand die Zahlen. Okay. So, aber jetzt, man kann natürlich JSON-Objekte auch indizieren innerhalb dieser Tabelle. Ja? Also das ist ja so dieses gängige Mittel, wenn ich mit irgendeinem Select performancemäßig nicht hinkomme, dann gucke ich mir den Select an und den Join vielleicht noch dazu und über 3000 Tabellen und sage mir, okay, und jetzt muss dieser Indiz hier daran. Geht natürlich hier auch. Und darauf spielt jetzt mein Performance-Experiment ab, was ich mal gemacht habe. Dieses JSON-Objekt hat man ganz am Anfang schon gehabt. Das sind im Prinzip so diese Minutenwerte, die alle meine Rechner da irgendwo auf irgendeine Datenbank knallen. Und zu dem Zeitpunkt, Nee, der Zeitpunkt, der da steht, der stimmt nicht. Es war irgendwann Anfang dieses Jahres, waren 1,8 Millionen Datensätze drin in dieser Datenbank. Hier unten sieht man das. Das ist Electron, Stern, From, Computers. Also Computers ist die Tabelle, wo diese JSON-Dinge da drin sind. 1,8 Millionen Einträge. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Anzahl der Host, der Log-Einträge pro Rechner haben möchte, also pro Host nehmen, also würde man ja schreiben, wenn man eine vernünftige SQL-Tabelle hat, vernünftig, das ist wieder so abwertend, aber ist egal, würde man schreiben, select hostname, count Stern from Tabelle group by hostname. Ne? Also kann sich ja jeder vorstellen. Steht es hier irgendwo? Nö. So, da. Ne? So würde man das ja normalerweise schreiben. Okay. So, wenn man das, wenn man jetzt das alles in so einem JSON-String hat und das so zeilenweise in dieser Tabelle abgelegt hat, dann würde dieser entsprechende Select, den ich da jetzt gerade aufgebietet habe, so aussehen. Ja? Der Rechner ist langsam, aber ich habe zu Hause noch einen schnelleren Rechner. Der hat dafür für diesen Select 2,4 Sekunden gebraucht oder 2,448 Sekunden. Fand ich schon mal sehr, sehr schnell. 1,8 Millionen Datensätze, ja, also... Der braucht ein bisschen länger. Ich saß vorhin draußen und habe mal bei dem den Select ausgeführt. Das hat, glaube ich, 3-4 Sekunden gedauert. Also ein bisschen länger. Ich habe hier mal den Explain-Plan, also den Ausführungsplan mal angezeigt. Also er macht wirklich einen Table-Scan. Ja? So, wenn man jetzt einen Index hinzufügt auf dieses Feld Host nehmen, weil das wäre bei dieser Group-By-Anweisung so das sinnvollste Feld, was man indizieren könnte, was man ja locker machen kann, ne? Also create index, bla, on computers, da wo die JSONs drin sind, und dann auf dieses Feld host nehmen, im JSON-String. Ne? Dann benutzt er auch wirklich diesen Index und er braucht nur noch 0,8 Sekunden. Also ich fand ich schon relativ cool. Also wie gesagt, wieder 1,8 Millionen Datensätze. Ne? Gut. Wird jetzt wahrscheinlich aus der Datenbank von richtigen Datenbanken, aus der Fraktion der richtigen Datenbanken wahrscheinlich keinen vom Hocker reißen. Ich hab dann trotzdem nochmal in SQLite das Gegenbeispiel, also die Gegenprobe gemacht und habe aus dieser Tabelle mit diesen JSON-Strings drei Felder rausgenommen, Timestamp, Hostname und Uptime, nur damit da noch ein bisschen mehr da drinnen steht. Und habe daraus eine native SQL-Tabelle wiederum gemacht, die so aussieht. Und habe sie im Prinzip also aus dieser JSON-Tabelle in diese Tabelle die Daten überführt, was lustigerweise auch nur 2 Sekunden gedauert hat bei 1,8 Millionen Datensätze auf meinem schnelleren Rechner. Und ohne Index waren es dann 0,5 Sekunden. Und wenn ich jetzt noch den entsprechenden korrespondierenden Index dazu packe, dann kommen natürlich irgendwo Zahlen raus. Es ist SQLite, ja, muss ich dazu sagen. Also eine MariaDB oder sowas geht mit Sicherheit schneller. Die wird wahrscheinlich lächeln über 1,8 Millionen Datensätze. Aber immerhin schon eine Zehntelsekunde. Fand ich gar nicht so schlecht. Fragen? Also soll nur mal so ein bisschen verdeutlichen, so langsam ist das Müll, ist der Müll nicht.
Ist das nicht so, dass JSON-Index viel, viel langsamer ist als der native, für irgendeinen Grund?
Nee, er legt ja eine Index-Tabelle an. Keine Ahnung, also ich habe mir jetzt die Index-Tabelle, die er anlegt, nicht angeguckt. Mit Sicherheit wird er da nicht das JSON da drin haben, sondern er wird da wahrscheinlich in seiner Index-Tabelle wieder eine vernünftige Tabelle draus gemacht haben.
Aber der Ergebnis ist, wenn du es nativ gemacht haben, war 0,1 Sekunde und bei
das
den,
meinst du?
Ja, und 0,5 für den, das ist irgendwie komisch, weil im Endeffekt ist es ein Index und der mit den Hostnamen drin.
Ja, aber der muss aus dem JSON noch den Gebietenamen da extrahieren.
Aber welcher?
Im Select.
Ach so, ja, genau, er muss, ja, das stimmt. Er
holt das aus der Spalte raus, den Gebietenamen.
Also ich bin mit der gleichen Abfrage wie hier oben auch auf den Index gegangen. Stimmt. Und er muss natürlich den hier auch parsen. Ja. Also, ja. Aber ansonsten stimmt schon. Hättest du recht. Ja. Ja. Gut. Noch eine Frage zu diesem Performance-Test? Also ist so und so bloß nur mal so, um Gefühl dafür zu bekommen, ist das jetzt schnell, langsam, keine Ahnung. Und ich fand diese Zahlen schon beeindruckend. Okay, ich bin am Ende.